Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Ja, hallo, liebe Tiki-Taka-Zuhörer und Zuhörerinnen. Welches Stadion ihr hier gerade hört, könnt ihr euch vielleicht denken. Vielleicht könnt ihr euch auch denken, was gerade passiert ist. Im Duell El Gato gegen El Tigre. Die Katze Benzema hat schon getroffen und jetzt gerade der Tiger zugeschlagen. Falcao eingewechselt, vermutlich der erste Ballkontakt. Es steht 2:1 im Bernabeu. Ja, ich wollte euch kurz ein bisschen Bernabeu-Atmosphäre rüberspielen, aber ich habe noch ein anderes Stadion. Mal gucken, ob ihr das auch erhört, erahnt. Also Achtung, kurzer Ortswechsel. Ja, Ortswechsel und auch hier ist gerade ein Gegentor gefallen. Ihr werdet es nicht ganz erhören, um welches Stadion es sich handelt, außer ihr habt natürlich auf Twitter oder Instagram zuvor gespickt. Es ist das Estadio Santo Domingo, ein sehr, sehr schöner Name, mit nicht ganz so schönen Erinnerungen, speziell für Real Madrid-Fans, aber umso schöner vielleicht für Barca-Fans. Da dachte ich mir, ich kann ja vielleicht in diesen schweren Zeiten Alex eine kleine Freude machen, natürlich auch allen anderen Barca-Fans vorbei Tiki-Taka. Ich bin in Alcorcón. Ja, und jetzt klingelt es vielleicht beim einen oder anderen. Alcorcón, Alcorconazo 2009, eine der größten Blamagen in Real Madrids Historie, als sie 2009 gegen den damaligen Drittligisten im Pokal rausgeflogen sind. 0:4 im Hinspiel, 1:0 haben sie dann noch im Rückspiel gewonnen, aber es hat es nicht mehr gerettet. Ja, darüber will ich heute mit Alex nur kurz ein bisschen Flashback-mäßig reden. Hier ist aktuell Zweitliga angesagt. Alcorcón empfängt Amorebieta. Die sind der Aufsteiger und das ist das glorreiche Duell des Letzten gegen den Vorletzten. Jetzt führt der Vorletzte Amorebieta. Mal gucken, wie das in der Stunde aussieht, gerade die 30. Minute. Ich gebe mal rüber zu Alex, dann kann der sich erstmal freuen über die Erinnerung an Alcorcón und das legendäre Alcorconazo. Na, da habe ich mir noch gedacht, ich halte doch nochmal drauf. Einen habe ich noch für euch. Jetzt gibt es gerade Elfmeter für die Hausherren. Das lassen wir mal den Moment laufen. Dann könnt ihr gleich vielleicht hören, wie sich ein Tor, der Ausgleich in Alcorcón anhört. So, kurz vorgespult nach Behandlungspause. Juan Hernandez hat sich den Ball geschnappt, wird gleich ausführen. Der Schiedsrichter weist noch alle zurecht. Na komm. Ja, Ordnung muss sein im Strafraum. Keiner läuft vorher rein. Und jetzt.
Nachschuss! Goal! Hammer!
So hört sich ein Tor in Alcorcón an.
Juan Hernández! Gol de Alcorcón! Vamos, equipo!
Schön, das ist Fußball. Vielleicht gebe ich jetzt wirklich rüber zu Alex, außer es passiert noch irgendwie der Siegtreffer am Ende. Jetzt habt ihr das schon mal gehört. Okay, einen habe ich doch noch. Das ist die 91. Minute und jetzt ist es doch noch passiert. 1:2. Amorebieta macht doch noch das Ding. Ja, und hier ist es ganz still. Die Leute gehen natürlich heim. Es sind ja eh nur noch 2-3 Minuten zu spielen. Schade. Alcorcón war dran am Siegtreffer, aber es geht anders aus. 1:2 für den Aufsteiger. Oder? Nein. Oder? Nein. Oder? Ja! Goal! 3:2 in der 93. Ach du meine Güte! Mach die das! Marc Gual, Ex-Canterano von Real Madrid. Ich wünschte, ich könnte das eher so rollen wie jetzt, eher gleich. Ja. 2:2. Ja, passenderweise. Bei Alcorcón ist das Motto hasta el último minuto. Das Mir ist an mir ist hier hasta el último minuto bis zur letzten Minute. Und Tatsache, das Spiel abgepfiffen. Wir haben noch das 2:2 gemacht, der Tabellenletzte. Ein Sieg wäre verdient gewesen. Kurz vor Schluss noch einmal. Was ein Spiel, Party das so. Herrlich, ich liebe Fußball. Jetzt aber wirklich, jetzt habe ich es wirklich geschafft. Ab ins Studio, Alex, du bist dran.
Herzlich willkommen bei Tiki Taka. Ja, ihr hört es, Nils Kern ist mal wieder unterwegs. Es hält ihn einfach nicht im beschaulichen Nürnberg. Er muss einfach immer on Tour gehen. Natürlich ist er wieder in Madrid. In dem Fall aber war er in einem Vorort von Madrid. Hallo Nils, servus.
Ja,
erzähl
servus,
mal,
Alex.
Wo warst du denn schon wieder?
Ja, in Alcorcón, das haben wir ja in den Aufnahmen gehört. Ich wollte dir einfach ein paar schöne Erinnerungen vielleicht geben. Es sind ja für Barca-Fans sind es ja nicht so leichte, einfache Zeiten, auch wenn jetzt der weiße Rauch kam mit Xavi, weil vielleicht so ein bisschen die Erinnerung vielleicht ans Alcorconazo gibt dir ein bisschen Lebensfreude wieder. Es war ja, glaube ich, für Barca-Fans so ein historischer Tag, generell für die Fußballwelt damals. Real Madrid vor 12 Jahren gegen den Drittligisten ausgeschieden in der ersten Runde der Copa del Rey. Das war ja... Ja, ich weiß nicht, wie hast du das damals erlebt? Was hast du an Erinnerungen?
Ja, wer geografisch nicht so bewandert ist, Alcorcón ist ein Vorort von Madrid, also ein Nachbarort von Getafe, von Leganés, alles so 3-4 Ortschaften, die nebeneinander liegen. Da liegt auch Alcorcón und da hat sich damals Real Madrid bis auf die Knochen blamiert. 0:4 Blamage. Und das konnten sie auch im Rückspiel dann im Bernabeu nicht mehr drehen. Ja. Und so war das Alcorconazo geboren. Also ja, der Spanier liebt es ja, diese Superlativen aus irgendwelchen Wörtern dann Superlative zu machen, also sprich aus dem Namen
Alcorcón. Partidazo, Golazo.
Genau. Und so ja, das Alcorconazo geboren, ja. Historisch für den Zweitligisten, der immer noch Zweitligist, nee, damals war Dritt.
Damals war Dritt, ja.
Ja, jetzt ja. Mittlerweile Zweitligist kämpft, glaube ich, gegen den Abstieg, oder?
Ja, Tabellenletzter, das war heute das Duell des Letzten gegen den Vorletzten. Nicht so glorreich, 2:2 am Ende ausgegangen, sensationelles Spiel mit 2 Toren in der Verlängerung. Aber ja, dieses Alcorconazo war allein schon so geschichtsträchtig, dass man mal ausrutscht in einem Spiel, kann ja passieren. Die Art und Weise 0:4 war schlimm, auch wenn Ramos, Casillas, Kaká da nicht gespielt haben. Das war ja der Sommer, wo Perez zurückkam, Ronaldo gekauft hat, Kaká gekauft hat, Ronaldo war da verletzt. Aber dann eben auch nochmal schlimm, das Rückspiel dann auch nicht zu entscheiden. Da ist dann erst, glaube ich, kurz vor Schluss von der Fahrt irgendwie das 1:0 gemacht und dabei blieb es dann. Also da, dass da zu diesen Zeiten, wo noch die Pokalspiele Rückspiele hatten, dass da mal so ein Underdog weiterkam, war so selten. Das hat man ja, was heißt heutzutage wieder, wir erinnern uns, 2020, wie war das? Atletico gegen Leonesa raus. Dieses Jahr war dann Atletico gegen Cornella raus und das auch superlativ Alcoyano. Also da eben
Alcoyanazo.
Real Madrid gegen Alcoy. Alcoyanazo, genau, gegen Alcoy ausgeschieden, auch einen Drittligisten, glaube ich. Das geht jetzt eben eher, weil es keine Rückspiele mehr gibt. So kennt man ja vom DFB-Pokal, dass es da eher mal Überraschungen gibt. Aber ja, damals war das ein ganz großes Ding. Natürlich die ganze Welt drüber berichtet, nach dem Rekordsummer hier, die Galacticos da scheiden aus der Copa del Rey aus. Ja, irgendwie... Ja, war das so.
Und jetzt warst du mal wieder vor Ort. Neuer Ground in deiner Groundhopper-App, ne? Die hattest du noch nicht.
Ja, die hat mir noch gefehlt. Das schöne Estadio Santo Domingo. So 5000 Leute gehen rein. Heute waren so 1200 da. Ich glaube, unser Patreon, der Johannes, der hat uns geschrieben, der war auch schon mal da. Ich habe gleich noch Quizfrage. Was meinst du denn? Ist ja ein Zweitligastadion. Ich habe so die billigsten Tickets bekommen hinterm Stadion. Was meinst du, was war der Preis?
Ja, so ein 15er würde ich jetzt mal schätzen, so plus minus. Also ich meine, bei Rayo war es ja dann auch,
genau.
Wie war das? Die günstigste.
Rayo waren es 15 Euro.
So, ne? Bei 15, ja. So war es. Also dementsprechend, genau. Zweitligist würde ich auch so
den Dreh tippen. Waren 25, ja.
Moment, das sind die günstigsten Tickets.
Das waren die günstigsten bei einem Zweitligisten, dem letzten. Krass, ja, oder? Ich glaube, der Club hat auch teurere Tickets.
Nee, aber das ist schon, also für so einen kleinen, das ist ja wirklich ein Vorortverein, der, glaube ich, auch noch nie erste Liga gespielt hat. Also es ist ja nicht so, dass es ein Traditionsverein wie Sporting Gijón oder so, ne, wo du dann ja trotzdem 20, 30.000 Fans im Stadion hast, wo du halt einfach ein bisschen mehr verlangst. Aber das ist ja wirklich absolute, also so ein Heidenheim-Verein quasi, wenn man so möchte. Also wenn neben Heidenheim eine riesige Stadt wäre, oder so Unterhaching ist, glaube ich, ein guter Vergleich. Ne? Unterhaching zu München so ein bisschen.
Ja.
So
wobei die waren schon mal in Bundesliga, ja.
Aber so ungefähr, ne? So wie Unterhaching und Oberhaching und Mittelhaching, so ist ungefähr Retafe und Fuenlabrada ist ja auch ein Nachbarort, Leranés. All diese kleinen Dörfchen da unten. Was heißt Dörfchen? Die sind ja größer, weil vor Madrid alles ein bisschen größer ist, aber eigentlich ein kleiner Vorortverein und der verlangt trotzdem 25 Euro. Finde ich ein bisschen krass.
Ja, schon, aber es war es irgendwo wert, weil die Unterhaltung war gut. Ein kleiner Fun-Fact, ich glaube, Alcorcón hat 5 oder 6 Hymnen, Vereinshymnen, die haben die alle gespielt vor dem Spiel in der Halbzeitpause, das war irgendwie unterhaltsam, so es kam auch mal Modern Talking, dieses Lied Brother Louis, dieses Louis.
Ich muss dich unterbrechen, Golasso
de Sevilla. Jetzt ist es bei mir auch.
So,
wir schauen nebenbei El Gran Derby.
Genau, wir haben schon lange nicht mehr Sonntagabend aufgenommen, dachten wir uns, hey, El Gran Derby, Sevilla Derby, dann machen wir mal wieder Parallelaufnahme. Ja. Es ist die 55. Minute und Gol del Sevilla, 1-0 für die Gäste, für den FC Sevilla bei Betis und Betis ist in Unterzahl seit kurz vor der Halbzeit.
Seit der Halbzeit,
ist Guido Rodriguez mit Gelb-Rot geflogen, Sevilla in Überzahl und jetzt ein wunderschöner Strahl, ich habe nicht gesehen von wem, was Acuña?
Marcus Acuña,
Der hat einen richtigen Huf,
Bahn.
Schöner Linksschuss, da zappelt das Netz.
Nike schweißt. Wo du gerade Thema Platzverweis ansprichst, das Derby Sevillano oder El Gran Derby ist das Spiel in der La Liga-Geschichte mit den zweitmeisten Platzverweisen. Das war heute der 45. Welches Spiel ist denn das Spiel mit den meisten Platzverweisen?
Eigentlich muss ich auf ein Klassiko gehen, oder? Ich meine, Ramos hat alleine 5 oder so Platzverweise wahrscheinlich.
Ja, wobei, jetzt weiß ich nicht, ich habe es natürlich wieder von unserem Pedro Martin, vielleicht hat er auch Derbys gemeint, weil es war ein Derby, nämlich, das auf Platz 1 ist. Gemasse Explosion, nö. Todos Derbys, okay, nur Derbys, na gut. Weil es ist, was meinst du, das in Madrid oder in Barcelona?
Ich wollte gerade, Moment, zählt jetzt der Klassiker oder nicht? Ist das ein Derby?
Der Pedro Martin hat hier nur die Derbys geschrieben, also Klassiker weiß
ich nicht. Ja, dann nehme ich Basken-Derby, weil die sind hitzig.
Das hat er jetzt auch nicht aufgeführt. Er hat nämlich als das Derby mit den meisten Platzverweisen, nicht in Madrid, sondern das in Barcelona. 52 Mal zwischen Barça und Espanyol und in Anführungszeichen nur 43 zwischen Real Madrid und Atletico. Die drei hat er hier aufgelistet, der Pedro Martin.
Das ist interessant. Haben wir wieder was gelernt. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil Barça ist ja nicht bekannt dafür, dass sie viel faulen. Ja. Deswegen mit Barça.
Aber früher,
wer weiß. Und ich hätte auch nicht gesagt, das Spiel gab es nicht häufig genug. Auch wenn jetzt, ich glaube, Espanyol, was waren die 22 Jahre am Stück erste Liga irgendwie plus minus bis jetzt zum letztjährigen Abstieg oder vorletztjährigen. Aber die sind ja nicht so durchgängig in der ersten Liga wie viele andere Vereine. Deswegen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Barcelona-Derby da top ist. Ich glaube,
die stehen schon in der ewigen Tabelle auf Platz 7 oder so. Aber gut.
Interessant.
Das haben wir. Und gleich, weil ich so in Quiz-Laune bin, ich habe überlegt heute, der Gegner war ja die SD Amorebieta. Habe ich überlegt, wo kommen die denn her? Aber eigentlich war es klar, als ich den Namen gehört habe. Ja, du kennst den Namen auch.
Ja. Sind Basken. Yeah. Ist auch ein Vorort von Bilbao. Und zwar wirklich ein 12.000, 14.000 Seelenort. Irgendwie sowas.
Och, niedlich.
Wirklich,
da kennt man sich noch.
Winzig klein, so Eibar-mäßig, nur dass es ganz nah an Bilbao liegt. Habe ich nämlich extra nachgeguckt, weil mich das interessiert hat. Weil ich habe das immer so, dass ich manchmal gucke so in der zweiten Liga, den Verein, den kennst du nicht, guckst du mal, wo der ist, wie viele Zuschauer haben die. Ich habe da manchmal so ein Fable für so, auch in der dritten Liga mache ich das manchmal, wenn ich gar mal ein bisschen Langeweile habe, deswegen wusste ich das. Also interessante Frage, aber endlich wusste ich mal wieder eine. Halt.
Ja, die sind ein Aufsteiger und ich habe es mir eben an diesem baskisch klingenden Namen gedacht, weil die Baskennamen, die sind irgendwie so typisch, wenn man so nachdenken. Iaramendi, Barreneche, Oyarzabal, das Mendizorroza von Alaves. Heute getroffen für Amorebieta hat der Larrazabal. Das sind irgendwie typisch für, die haben das Stadion, das heißt das Camp de Uriche. Also irgendwie sind diese baskischen Namen sehr verräterisch. Aber gut, das war so zum Alcorcón-Ausflug. Generell vielleicht noch können wir sagen, Segunda Division, kurz mal sagen, wie sich die Absteiger schlagen. Eibar ist wieder auf Kurs Wiederaufstieg. Die sind absolut aktuell Zweiter hinter Almeria. Also da sieht es ganz gut, dass wir Eibar wieder zurückkriegen in La Liga. Las Palmas ist Dritter, die Gran Canaria vielleicht auch mal wieder, da ist ja Jesse Rodriguez ganz gut am Bomben. Schwierig wird's für den anderen Aufsteiger, Absteiger, das ist Leganés. Die sind aktuell nur Drittletzter eben vor Amorebieta und vor Alcorcón, die sich heute duelliert haben. Und dann bleibt noch Huesca, die sind irgendwo im Mittelfeld, nur dass er das mal gehört habt. Und unser, wie war das, Zaragoza ist ja ganz abgestiegen. Wen haben wir sonst noch? Gijón auf 7.
Zaragoza ist nicht ganz abgestiegen.
Wie war denn das? Stimmt, die sind ja noch da. Welcher war denn das, der jetzt von der...
Da ist er nicht informiert. Meinst du Depor oder wen?
Deportivo, genau.
Ja, aber die sind ja nicht letztes Jahr abgestiegen, oder? Die sind
Nee.
Sind die letztes Jahr? Es ist auch zu viel Fußball. Man kann sich das immer alles gar nicht merken. Auf jeden Fall, Zaragoza ist mein Stichwort. Ich wollte dich fragen, wo die stehen, denn den drücke ich die Daumen. Das ist so ein richtiger, fetter Traditionsverein. Wir hatten es, glaube ich, hier mal im Podcast vor einigen Monaten thematisiert. Das ist so ein bisschen VfB Stuttgart quasi in Deutschland, Zaragoza. Nur, dass die seit Jahren da unten nicht mehr rauskommen aus dieser zweiten Liga. Den drücke ich zum Beispiel die Daumen, dass sie es endlich mal wieder schaffen. Auch Sporting Gijón drücke ich auch mal die Daumen. Das ist auch so ein schöner... heißblütiger
Sporting
Verein.
Sporting ist Siebter, Zaragoza sieht schlecht aus als Zwölfter von 22
Plätzen. Also den beiden würde ich persönlich, weil ich glaube, die würden La Liga grundsätzlich gesprochen bereichern. Mannschaften, Vereine mit wirklich viel Tradition, würde mich freuen. Aber ich habe länger nicht mehr auf die Segunda Division-Tabelle geguckt. Deswegen wusste ich das gar nicht, wer da wo ist.
Ja. Vielleicht schafft es ja dieses Jahr mal Almeria aufzusteigen. Die hatten ja in den letzten Jahren auch immer ganz gute Hinrunden und dann ist eher in der Rückrunde vergeigt mit ihrem Scheich-Chaos. Vielleicht halten die mal durch. Egal. Ich hatte jedenfalls ein ganz nettes Wochenende. Habe ja jetzt 3 Spiele gesehen. Nicht nur Alcorcón, sondern auch Real Madrid hat gewonnen. Ich war bei Reals Frauen dabei, die haben gewonnen. Dann hat natürlich auch die Castilla auswärts gewonnen und das Barça und Atletico gepatzt haben. Oh, hat mir schon auch ein bisschen geschmeckt. So.
Läuft bei dir, ich merke schon.
Ja, mal gucken. Du hast ja jetzt auch, da geht's jetzt vielleicht langsam wieder aufwärts beim FC Barcelona. Da ist natürlich heute auch in der Folge das große Thema, das Xavi-Comeback. Und ansonsten war schon auch viel los am 13. Spieltag. Es gab ja große Stolpergefahr mit Ansage eigentlich für die großen Teams. Also das Barça und Atletico stolpern, das war schon fast abzusehen. Auch bei Real Madrid wär's fast so weit gewesen. Toni Kroos da noch gerade so den Ausgleich abgewehrt. Also viel zu bereden. Im Bernabeu war es eigentlich ein schöner Abend. Real Madrid lange überlegen. Da hat man mal wieder gemerkt, mitspielende Gegner wie dieses Rayo Vallecano, also Teams, die sich nicht hinten reinstellen, sondern auch irgendwie auf ihre Chancen lauern und mitspielen wollen, die liegen in Königlichen. Da hätte es eigentlich auch mal 3-4-0 oder so stehen können. Rayo hat ja das letzte Mal im Jahr 2000 im Bernabeu gepunktet. In den 10 Gastspielen danach von Rayo hat Real alle gewonnen mit 42 Toren. Also da gab es schon öfter mal Torschützenfeste. Hätte auch vielleicht Samstag soweit sein können. Aber nee, die Königlichen sind da auch irgendwie, kommen 1-2 Tore und danach verwalten, irgendwie Kräfte sparen und einfach eben nochmal es spannend machen, den Gegner rankommen lassen. Also der Tiger hat zugeschlagen. 2-1. Aber es hat am Ende dann doch noch gereicht, eben dank Toni Kroos. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, Real Madrid hat wieder das gemacht, was sie seit Wochen ein bisschen bemängeln, dass sie einfach das Nötigste tun und wenn sie ihre Türchen haben, ab und zu gibt es ein zweites und dann reicht schon. Und das kann auch nach hinten losgehen und es wäre ja um ein Haar nach hinten losgegangen. Falcao Anschlusstreffer und dann klärte ja Toni Kroos, der ja im wahrsten Sinne des Wortes Man of the Match hinten und vorne war, auch kurz vor der Torlinie in der, die 90.
91.
Klärte dein in allerhöchster Not, sonst wäre das der Ausgleich gewesen. Und dann wäre dein, ich mach das locker, 2-0 reicht mir, ich verwalte jetzt Modus, mächtig nach hinten gegangen. Ja. Also von daher, Madrid musste aufpassen, auch im Bernabeu, auch gegen Aufsteiger. Reicht das nicht immer nur so ein bisschen mit 75% oder so zu spielen, auch nach Führung?
Absolut.
Das sind sie gerade noch so davon gekommen.
Ja, war ja auch noch vor Falcaos Tor, gab es ja noch diesen Pfostentreffer von Bebe und da hat man eben gemerkt, dass es da auch die Königlichen vorher ein bisschen zu locker, auch zu schön machen wollten. Da gab es diese schöne Kombination im Strafraum, Vinicius direkt auf Mondi, der mit der Sohle, das war nochmal was anderes. Das war dann, wo dann Benzema so aus kurzer Distanz vergeben hat, da wollte das zu schön machen, macht den sicher und auch dann eben vor diesem Konter mit dem Pfostenschuss, da Benzema mit der Hacke auf Kroos ist versucht und der hat damit gar nicht gerechnet. Also ja, das ist dann irgendwo Überheblichkeit und ja, wir sind doch hier locker im Spiel. Warum nicht einfach sicher das dritte Tor machen, locker zu Ende spielen? Ich verstehe das auch nicht. Also und so wackelt man dann am Ende noch, macht sich ein eigentlich gutes Spiel nochmal zunichte. Und ja, eigentlich Barca und Atletico, die haben eben spätes Gegentor kassiert. Wenn das bei Real auch passiert wäre, hätte es so sein können ohne Kroos, dann wären wir jetzt alle irgendwie in unserer Tristesse verfallen. Aber so
hätte gepasst zu diesem verrückten Spieltag, der ja wirklich der Spieltag der späten dramatischen Gegentreffer war und Real war auch eben so kurz davor, es hätte gepasst und es wäre auch irgendwo für Rayo eine schöne Geschichte gewesen, muss ich schon auch sagen. Also allein, dass Falcao da wieder trifft in seiner Cameo, ne? War ja nur was, 8 oder 10 Minuten am Feld. Und da siehst du übrigens wieder, und das dachte ich mir auch vorhin, heute Sonntag war ja Atleti erst im Einsatz, dachte ich mir auch bei Luis Suarez, diese alten Mittelstürmer, Killer. Egal wie alt die sind, die werden immer dieses Torjägergehen in sich haben. Die können auch die 50 wissen, sein, steht. Die machen dir die Glocken einfach. Die machen dir die Tore, weil die wissen, wo dieses Tor steht. Die wissen, wie sie sich bewegen müssen, haben den Riecher. Ja. Natürlich sind beide körperlich nicht mehr auf der Höhe, aber
Ausdauer,
auch in großen Spielen, die wissen einfach, wo das Tor steht und die machen die Dinge. Und da siehst du, wie wichtig so ein echter Neuner ist. Und deswegen fand ich übrigens auch den Kauf von Agüero for free des FC Barcelona schlau, auch wenn du auch sagst, boah, washed up, immer verletzt, 34. Ja, aber der wüsste, wo dieses Tor ist. Hat er ja sogar im Klassiko bewiesen. Ne? Das eine Mal stand da richtig, nur dass er halt jetzt leider diese Herzproblematik hat. Aber solche Torjäger, egal wie alt, tun La Liga gut. Negredo auch so ein Beispiel, ne, bei Cadiz. Genau. Sehr wichtige Tore geschossen. Ja. Soldado letztes Jahr oder seit 2 Jahren bei Granada. Also diese alten Füchse im Strafraum, die sind in La Liga einfach nach wie vor wertvoll.
Absolut, absolut. Schöne Rede. Ich hätte mich auch über den Agüero gefreut. Falcao hatte man so gar nicht auf dem Zettel. Der war ja irgendwie in der Türkei ein bisschen in Vergessenheit, auch viele Verletzungen. Und da aktuell, wer weiß, vielleicht wird ja noch irgendwie aus Cavani was, so wenn es jetzt bei Real Madrid geht und Jovic flüchten sollte im Winter, glaube ich noch nicht dran. Aber ja, so alte Knipser, ich hätte mir auch immer guten Dzeko als irgendwie Joker vorstellen können, auch wenn der jetzt noch nicht so alt ist. Aber ja, irgendwie Erfahrung macht er so viel aus im Strafraum.
Ist der nicht auch schon 34?
Muss ich jetzt sagen. Gut. Ja, wahrscheinlich, aber irgendwie ist er, glaube ich,
bei 35 ist der Dzeko. Der ist wirklich alt. Boah, aber auch der weiß noch, wo es Tor geht. Wobei in der Champions League hat er 2, 3 mächtige verballert, auch gegen Real Madrid. Ich glaube auch gegen Schachtar ein Riesending verballert. Aber auch der, klar, jedes Tor machen die nicht. Auch Suarez verballert er immer Mega-Dinger. Aber die wissen trotzdem, wo das Tor ist und schießen dir immer wieder wichtige Tore. Und deswegen fand ich das die Geschichte von Falcao cool. Barca abgeschossen, hat er auch eiskalt gemacht, jetzt gegen Real getroffen. Also gegen die ganz, ganz Großen. Da sieht man mal, wie wichtig nochmal so ein Torjäger ist und vor allem, wie wichtig für so kleine Vereine, die ja eh dann eher wenige Chancen haben in der Regel und da einen eiskalten Knipser haben, das ist schon eine tolle Sache.
Das ist für Rayo absoluter Wettbewerbsvorteil fast schon. Sie sind ja weiter aktuell Tabellensechster. Ich glaube, seine Quote ist aus 9 oder 10 Abschlüssen schon 5 Tore von Falcao. Bitter dann natürlich, dass er kurz nach Einwechslung dem Treffer dann wieder verletzt raus musste. Also wer weiß, was passiert wäre, wenn der Tiger auf dem Platz geblieben wäre. Aber so konnte ich dann damit ganz gut leben mit diesem 2-1 Sieg. Ja, hier in Sevilla ist jetzt gleich die 70. Minute rum. Sevilla führt weiter, also der FC. Ich glaube, ich habe auf Sevilla-Tipp getippt und du hast unentschieden getippt, ne?
Ich schätze mal, dass ich das habe. Ich habe es ja wieder Freitag gemacht. Ich habe ja keine Ahnung mehr, was ich da getippt habe, um ehrlich zu sein. Nee, aber Grand Derby übrigens auch auf meiner Bucketlist ganz, ganz oben. Da will ich unbedingt mal hin in dieses Stadion. Ja. Ich habe auf Twitter Footage gesehen, was für eine Stimmung das war vom Einlauf bei der Hymne. Die Beticos leben ja dieses Derby auch noch. Also beide Vereine natürlich, aber auch bei Betis im Stadion, im Benito Villamarín, muss das auch grandios sein. Ja. Nur leider stellen sie sich mal wieder selber ein Bein, wie sie es ja nicht selten machen, die Betikos. Ja. Diese dämliche rote Karte in der 45. gelb verwarnt. Und dann fault er eh schon einmal leicht davor, kommt da Guido Rodriguez, zupft aber am Arm, das war jetzt nicht so schlimm, aber zumindest das sollte die Warnung für ihn gewesen sein, ich sollte nichts mehr machen. Ich glaube, 3 Minuten später fällt der Rafa Mir. Also ein bisschen tut es mir auch leid für Betis, denn in Unterzahl ist da einfach nicht mehr.
Abgezockte.
Genau, ist nicht mehr viel drin. Also es könnte sehr viel hitziger und dramatischer sein, wenn Betis nicht in Unterzahl wäre.
Ja, Betis war ja auch die letzten Jahre war immer so ein bisschen das Problem, was wir öfter angeprangert haben, das Thema Disziplin, dass auch mal ein Fake hier irgendwie die Lust verliert, Tätigkeit hier, viele Platzverweise.
Hat er ja gegen Leverkusen am Donnerstag wieder gemacht, da sind ihm auch wieder die, hast du es gesehen?
Aber ich hab's gehört.
Dem hierbei irgendwie ins Gesicht gepackt und am Nacken irgendwie, also so Klammergriff wie beim Wrestling so ein bisschen. Dann hat ihm dem hierbei noch einen ein bisschen mitgegeben und vor allem, es war in der 93.
Ach, das war diese Rudelbildung da.
Genau, 93. 3 Minuten Nachspielzeit, also das Spiel war rum und es stand 4-0. Also absolut dämlich und unnötig, dass ihm da die Sicherung durchbrennt.
Typisch Betis.
Typisch Fekir auch irgendwo. Einfach unnötig, ohne Ende und ja, einfach dumm.
Ja. Gut. Ja, okay. Wir schauen mal, was hier noch passiert. Machen erstmal einen Break, denn gleich geht's weiter mit einem großen Barca-Block. Also bis gleich. Dann kommen wir zur ersten großen Überraschung an diesem Spieltag. Überraschungen, Anführungszeichen, denn wie war das von den letzten 8 Gastspielen des FC Barcelona in Vigo? Haben die Katalanen nur 1 gewonnen, 3 verloren, jetzt das 4. Unentschieden. Immerhin, dieser eine Sieg war ja das eigentlich letzte Duell in Vigo. Aber irgendwie ist Celta weiter so der Barca-Schreck und das, also 3-0 wieder aufholen, dann auf die Art und Weise, so dramatisch, 96. Minute, Iago Aspas, auch noch ein Weltklasse-Tor. Also ich habe das mit dem Marco aus der Schweiz in der Bar geschaut, ich hätte fast auch mein Oberteil ausgezogen, so sehr hat die Bar und ich mir das alle
gefeiert.
Gott
sei Dank für die Barbesuche hast du das nicht getan.
Die Wampe blieb drin.
Balaidos ist wirklich furchtbares Pflaster für Barca. Die La Liga-Bilanz ist übrigens ausgeglichen. Genauso viele Niederlagen im Balaidos für Barca bei Celta wie Siege. Ich glaube, so viele Stadien in Spanien gibt es nicht, wo Barca eine negative oder in dem Fall eine
ausgeglichene. Nicht mal im Bernabeu.
Naja, weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt logischerweise nicht nachgeschaut, wie es im San Mamés ist oder im Mestalla oder im Bernabeu. Aber grundsätzlich für Barcelona ist das sehr, sehr ungewöhnlich, dass sie, also viele Stadien kann es nicht geben. Dementsprechend, das ist ja schon, und Celta ist ja beileibe nicht annähernd ein Top-Team, wo du sagst, oh, da wundert es mich nicht, wenn die Bilanz da nicht positiv ist. Nee, also das zeigt schon auf, da fühlen sie sich warum auch immer unwohl und vor allem Celta fühlt sich warum auch immer besonders gegen Barca zu Hause wohl, denn wenn du anschaust, was die gegen quasi 15 der anderen Mannschaften machen in der Liga zu Hause, das kannst du vergessen. Sind die schlechteste Heimmannschaft der Liga, zumindest vor dem Spieltag, jetzt weiß ich nicht durch den Punkt. Boah. Erst ein Sieg und 5 Niederlagen zu Hause und dann kommt Barca und dann sieht es wieder so aus, wie sie eben eigentlich dastehen, nämlich grottenschlecht zu Hause zur Pause 0-3 und dann finden sie irgendwo in der Halbzeitpause, weiß ich nicht, was für ein Elixier sie da eingenommen haben, in welchen Topf sie gefallen sind, plötzlich hochmotiviert und angetrieben und angestachelt und Wahnsinn. Leider hat der Kollege Ter Stegen all das nochmal selbst angetrieben durch seinen schlimmen Patzer. Und ab da wusstest du, boah, das wird jetzt richtig brutal, die Halbzeit. Weil wenn Celta ein bisschen Blut riecht, dann kann es schon abgehen. Also das ist typisch für Celta zu Hause gegen Barca, dass sie mal richtig Vollgas geben können, wenn wir so in the mood sind.
Ja, absolut. Ich muss mal hier wieder Strom. Ja, das war schon absolute Unterhaltung, wie dann da Celta sich wieder zurückkämpft und natürlich auch bitter beim FC Barcelona, dass da 3 teilweise sehr wichtige Spieler dann auf einmal verletzt raus müssen, also mit einem Fati auf dem Platz, das hätte ich mir ja schon auch gerne noch weiter angeschaut, weil der hat einfach weiter seinen präzisen Abschluss, was war ein ganz schickes 1-0, 2 stehen lassen, kurz zur Seite, ab in den langen Winkel. Ja, und dann hat man eben schon zur Halbzeit schon die Tweets gesehen, so, oh, der Xavi-Effekt, er ist noch nicht mal da und wir spielen so gut, wie soll das erst werden, wenn er wirklich da ist, also auf der Bank sitzt. Ja, ich glaube, unsere Patronin, die Aurelia, war auch dabei, mal wieder im Balaidos. Die ist nicht so richtig eine Glücksbringerin. Die war schon bei der Niederlage im Wander mit dabei, jetzt im Balaidos. Die wohnt aktuell in Salamanca, hat uns geschrieben, so, ja, die ist halt dann überall ja zentral und kann schnell mal hinreisen. Also richtig so mitnehmen, was geht. Aber irgendwie, richtig Glück bringt sie deinem Verein nicht.
Richtig so mitnehmen, was geht, ja, aber ein bisschen 3 Punkte mitnehmen bei
Aurelia
wäre
genau.
Wär ein bisschen besser. Ja, also absolutes Partidaster natürlich. Und ja, das Barca der zwei Gesichter leider. Und zwar nicht zum ersten Mal. Kurioserweise hatten wir der Kollege Benny König, der von aus unserer Redaktion die Brennpunkte geschrieben hat, hat letztes Jahr, glaube ich, auch die Celta-Brennpunkte gemacht und die Überschrift war fast die gleiche. Also von wegen, erste Halbzeit macht Mut. Und die zweite Halbzeit nimmt diese wieder. Und genau das ist die perfekte Überschrift auf dieses Spiel. Also die erste Halbzeit war wirklich wieder die beste Halbzeit, zumindest auswärts. Denn Barca ist ja nach wie vor ohne Auswärtssieg. Auch das ist ja verrückt nach, okay, erst 5 Spiele, aber trotzdem, ne? Blamable Bilanz für Barcelona. Ja. Erste Halbzeit machte mega Mut. Da hast du gemerkt, das frühe Tor tat ihnen unglaublich gut. Das hat Selbstbewusstsein gegeben. Ansu Fati, hast du gemerkt, der hat Selbstbewusstsein. Tor in Kiew, super wichtig natürlich. Jetzt frühes Tor, du hast gemerkt, das ist eine Befreiung für die Mannschaft. Ab dann hat sie wirklich locker aufgespielt, so wie man Barca eigentlich kennen sollte oder wie viel, viel mehr Auftritte sein sollten, nämlich mit Selbstbewusstsein, mit stringentem Spiel nach vorne. Sogar Busquets trifft, passt den Ball ins Netz, macht er häufig auch nicht so häufig. Also es hat wirklich fast alles funktioniert. Nico González gut gespielt. Kopfball von Memphis, der ja auch nicht unbedingt eiskalt ist in der Saison vor dem Tor, der war es da endlich mal. Also du dachtest dir wirklich, endlich ist Barca zurück.
Ein bisschen,
genau, Xavi-Effekt, zumindest mental, psychologisch. Und dann reißt der Oberschenkelmuskel von Ansu und dann ging es dahin. Das war ja kurz vor der Pause, du hast schon gemerkt. Und ich glaube, auch sowas nimmt eine Mannschaft, glaube ich, mit. Emotional, psychologisch, wenn da dein Glücksbringer, dein Talisman, dein vielleicht wichtigster Spieler im Sturm, zumindest seit er zurück ist, weil er ja ständig wichtige Tore macht, Ansu, ne? Dass der dann da verletzt ausfällt vor der Pause. Ich glaube, das nimmt die Mannschaft mit in die Halbzeitpause, ist dann also irgendwie down. Anstatt mit einem Hochgefühl des 3-0 in die Pause zu gehen, gehst du mit einem negativen Gefühl aufgrund der Verletzung in die Pause. Dann patzt dein Torhüter kurz danach. So geht's dahin, ne? Und dann noch weitere 2 Verletzungen. Also Eric Garcia musste ja auch draußen bleiben, der Innenverteidiger, und Nico González hatte dann Leiste, also Wade bei Garcia und Leistenprobleme bei Nico. So bricht die Mannschaft auseinander, emotional. Die Spieler fehlen dir, dann hast du lauter Youngster, dann patzt der Torhüter.
Ja, dann war aber auch die Verteidigung dahin eben alles andere als griffig. Also Celta hat ja sehr gut und schnell und direkt kombiniert. Da ist es auch schwer, dann immer hinterherzukommen. Aber es war dann eben doch auf zu viel Platz von, was Longley und Co. auch in Alba geboten haben. Also im Endeffekt, Celta hatte ja noch diese 2 aberkannten Tore. Ja, diese Elfmetersituation, Gallardo geschubst von Mingueza. Ja, ich glaube, summa summarum geht der Punkt in Ordnung, weil die erste Hälfte hat Barca gehört, die zweite Hälfte ist Celta, von dem her.
Ja, nee, das Remis war gerecht. 2 Halbzeiten, 2 Gesichter von jeder Mannschaft, die 1. Deswegen das 3-3, glaube ich, geht in Ordnung. Wobei man nicht vergessen sollte, Frenkie de Jong hat das 4-2 auf dem Fuß. Oberkante der Latte durch diesen geilen Run und dann einen erstaunlich guten Schuss mit seinem schwachen linken Fuß. Und vor allem allein schon, dass er schießt, hat mich gewundert. Denn er ist ja überhaupt nicht bekannt dafür, überhaupt aufs Tor schießen zu wollen. Außer er ist im 5-Meter-Raum und hält den Fuß hin. Also dass er aus der Distanz schießt, das siehst du ja keine 5 Mal in der Saison. Hat mich sehr gewundert. Super Schuss mit links. Eigentlich alles richtig gemacht, ja, fehlen Millimeter. Wenn du in der Krise bist, wenn es nicht läuft, ne, dann läuft es halt auch wirklich nicht. Jo. Also Torwartfehler, 3 Verletzte. Ich glaube, aktuell sind was 11 Spieler verletzt bei Barcelona. Da haben wir wieder das Thema. Mal hier dem Grüße an Xavi, falls er zuhört. Ich glaube, dem medizinischen Team auf dem Zahn fühlen wäre wirklich sehr, sehr nötig, weil das kann nicht sein. Vor allem alle haben immer Muskelverletzungen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass jemand mal das Bein gebrochen wird oder dass einer umknickt und sich den Knöchel verstaucht durch einen Foul oder durch irgendeine blöde Aktion, sondern es sind ja wirklich immer Muskelblessuren. Das ist nicht normal. Also da muss man einfach mal hinterfragen, was da los ist. Aber ja, wenn du in der Krise bist, wie gesagt, so kommt eins zum anderen. Ne? Torwartfehler, Verletzungen, Lattenschuss, blödes Gegentor in der Nachspielzeit, alles kommt zusammen. Das Ist halt so.
Ja, dann geht's ja jetzt vielleicht wieder ein bisschen bergauf, zumindest ab eben Montag 13 Uhr. Präsentation, Vorstellung von Xavi. Kennst du da irgendwie eine Seite, wo man so ein bisschen alle Infos kriegt, wo man das alles verfolgen kann? Auf Deutsch am besten, wenn du was hast.
Twitter.com.
Gut. Ja. Ich tippe mit.
Genau. Wir auf Barca-Welt covern das natürlich, die Pressekonferenz. Und ich habe sogar heute übrigens gelesen, dass Pep Guardiola vor Ort sein könnte. Der ist wohl in Barcelona. Gerücht.
Aha.
Übrigens, warte, ich muss unterbrechen. Gol Sevilla. Eigentor Hector Bellerin. 2-0 ja. Sevilla, 80. Minute. Das war's. Deckel drauf, fürchte
das
ich.
Das war's.
Bellerin übrigens, für diejenigen, die das Spiel nicht schauen, hat in der ersten Halbzeit vermeintlich das 1-0 geschossen, stand so einen halben Meter, vielleicht weniger, 30 Zentimeter, 10 Zentimeter im Abseits. Und jetzt in der 80. macht er ein blödes Eigentor nach einer harten, scharfen Flanke. Also unglücklich für Betis, das war's.
Das war's.
Ja, zurück zu Barca. Ich habe gelesen, Pep Guardiola ist vor Ort in Barcelona. Und hat
sie auch?
Nee, der ist in Paris. Da gab es auf Instagram mal wieder ein Bild. Wie so ein Tourist übrigens mit dem Eiffelturm. Ja. Aber auf jeden Fall, Pep ist vor Ort. Es könnte sein, dass er seinem alten Kumpel, seinem alten Mittelfeldmeister Xavi da ein bisschen zur Seite steht bei der PK. Würde mich natürlich wundern, öffentlicher Auftritt bei Barca und so, ne? Da würden sofort wieder Rumors.
Ja.
Ich will gar nicht wissen, was die Daily Mail und Sun dann so schreiben, aber wäre auf jeden Fall eine interessante Aktion, ja. Wir berichten natürlich auf Barca-Welt über die PK, was er so sagt, etc., etc. Also da könnt ihr vorbeischauen am Montagnachmittag.
Ja, ich habe in den letzten Tagen auch über Tiki-Taka habe ich schon öfter mal diese Verpflichtung hinterfragt, vielleicht kritisiert, weil eben Xavi ja schon zweimal Barca abgesagt hat nach Valverde, nach Setién und damals, da habe ich ja immer gesagt, ja damals hätte er doch noch Messi und Griezmann gehabt und auch eine Saisonvorbereitung teilweise, warum sagt er dann jetzt so, wo er das nicht hat? Aber da haben mich jetzt schon ein paar Leute darauf hingewiesen, es gibt einen großen Unterschied und das ist der Präsident. Also vielleicht hat er da die letzten Jahre einfach keinen Bock auf Bartomeu gehabt. Ich glaube, Puyol hatte ja auch schon mal abgelehnt.
Puyol hat absolut, also das ist verbrieft, bei Xavi bin ich mir nicht so sicher, aber bei Puyol ist es verbrieft, der hat überhaupt keinen Bock auf dieses alte Board und Bartomeu und Co. Der hätte Sportdirektor werden können und hat gesagt, nee, ich spiele lieber Padel, diese Tennisart, kennst du ja, in Spanien ja super beliebt, spiele lieber Padel und mach hier ein bisschen Promo für die FIFA manchmal und was weiß ich, ein bisschen Agenturquatsch und so und genieß mein Leben, statt mich hier mit Bartomeu und Corum ärgern zu müssen. Xavi geht dieses vermeintliche Himmelfahrtskommando jetzt an, aber ein guter Punkt. Laporta hat da vielleicht die richtigen Worte gefunden, plus Xavi weiß natürlich, wie oft kommt denn diese Chance wieder. Ne?
Also, wäre schon nochmal gekommen, wenn es jetzt das dritte Mal
schon war. Ja, irgendwann wäre es schon nochmal gekommen, aber grundsätzlich passt es schon, die Mannschaft ist im Umbruch, er kann mehr oder weniger was Neues beginnen jetzt, ne? die großen Spieler um Messi und auch Griezmann, ja groß zumindest von der Ablösesumme, die war groß, ne? Sind nicht mehr da, du hast jetzt viele junge, talentierte, super, super interessante Spieler mit Gavi, mit Pedri, mit Alejandro Balde, mit wie sie alle heißen. Also ich glaube schon, dass der da jetzt was aufbauen kann. Blöd ist natürlich der Zeitpunkt. Ne? Grundsätzlich als neuer Trainer würdest du dir immer wünschen, ich komme im Sommer, hab dann eine vernünftige Vorbereitung und nicht noch jetzt...
Wunschtransfer, Cazorla mitnehmen.
Genau, ein, zwei Wunschtransfers vielleicht, genau, ein bisschen mitbestimmen, Kader und so, wer geht, wer bleibt. So mitten in der Saison natürlich immer schwer und erst recht schwer, weil Barca ja absolut in der Krise ist, aber auch eine große Chance natürlich. Denn ganz ehrlich... Ja. Man könnte natürlich argumentieren, viel weiter runter in der Tabelle geht es ja gar nicht für Barca. Die sind aktuell Neunter, also wie tief ist sie fallen, ne?
Zu Platz 1 sind es genauso viele Punkte wie zu Platz 20, jeweils 11 Punkte, also genau.
Na, ich glaube so, aber näher an der Abstiegszone als an Platz 1. Also das spricht
schon. Ja, 11 Punkte zum ersten und zum letzten, je nachdem, ja.
Ist eine
Chance, aber auch ein Risiko. Also ich bin gespannt, sollten jetzt von den ersten 10, ich schätze mal, Espanyol wird schon geschlagen, aber dann kommt der Benfica, dann ist auch bald wieder Bayern und wenn da von den ersten 10 Spielen irgendwie nur, sagen wir mal, 4 gewonnen werden, ich weiß nicht, wie da die Geduld dann ist, ob da nicht doch Mundo Deportivo, irgendwie andere da gleich Druck mit reinbringen. Also das ist echt schwierig unter der Saison.
Ja, das ist wirklich schwierig und vor allem ihm fällt jetzt voraussichtlich 4, 5, 6 Wochen an zu Fati aus. Also wirklich eine Oberschenkelverletzung, die schlimmer ist, nicht so ein bisschen eine Zerrung, sondern wirklich was Schlimmeres scheinbar. Spanische Gazetten schreiben zwischen 4 und 6 Wochen voraussichtlich und dann würde er einige wichtige Spiele verpassen. Unter anderem eben dieses Schlüsselheimspiel gegen Benfica, wo du ihn ja unbedingt bräuchtest. Ja. Also auch Verletzungssituation ist, wie gesagt, katastrophal. Sprich, unabhängig von jetzt Krisensituationen etc., wenn ihm einfach aktuell, also er fängt Dienstag an, seinen Job an, morgen Präsentation, Dienstag geht es dann los. Es fehlen 11 Spieler verletzungsbedingt plus Länderspielpause. Da fehlen ja nochmal, weiß ich nicht, wie viele, 5 Nationalspieler, also Araujo, Uruguay weg.
De Jong.
De Jong also der ist
gute.
Vielleicht sogar beide.
Wobei, der schlechte auch.
Weiß ich gar nicht. Kann sein, dass beide, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, De Jong natürlich weg. Gut, der Stegen, Deutschland, Nationalmannschaft ist wurscht, ist ja nur der Torwart. Aber trotzdem, dir fehlen halt einfach. Weiß ich nicht, mit wie vielen Stammspielern er trainieren kann. 4, 5 oder so. Also das ist einfach, ne?
Ja.
Viel schwerer kann ein Job-Einstieg einfach nicht sein. Plus eben, wie gesagt, die Mannschaft emotional und körperlich absolut angeknackst. Wird schwer.
Ja, da schauen wir mal eben, was der Xavi da Montag alles zu sagen hat. Ihr werdet alles bei Barca Welt lesen können und auf Twitter sowieso, da bin ich mal gespannt. Werde ich dann auch verfolgen. Hast du noch was zum Barca-Thema? Sonst haben wir den Block auch fertig.
Ich dachte, du fragst mich, ob er der Hoffnungsträger ist, ob er den Barcelonismo beleben kann, ob er wieder neue Hoffnung. Ja?
Ja, hier. Sagen doch alle. Also, ja, wie aber bei Setien und Kumman auch, er steht für die Kröf-Werte und ja.
Nein, also ich glaube. Ich glaube, in dem Fall ist Xavi wirklich der große Hoffnungsträger schlechthin, weil, aufgrund dessen, was er verkörpert, anders als Kuban verkörpert ein Tor in der 92. Also Fußball aus den 90ern und keinerlei Erfolgsstory bei all seinen Trainerstationen, außer bei Holland, wo er flotten Fußball spielen ließ, aber es ist eine Nationalmannschaft, kannst du mit Clubfußball ja nicht vergleichen. Bei Everton war er furchtbar, bei Valencia katastrophal, Benfica, die Stationen waren ja alle nicht gut, von daher Kuban kam als Ikone, aber ja nicht als vermeintlich Hoffnungsträger, weil er ja so super ein schlauer Trainerfuchs ist. Und bei Xavi ist das anders. Wenn du seine Interviews liest, also es gab vor zwei oder drei Jahren ein Interview bei El País. Ich habe es auch vorgestern nochmal geretweetet, weil ich damals schon getweetet habe. Wenn du das liest, wie er Fußball denkt und wie er Dinge erklärt, und das war vor 3 Jahren, wirklich wie ein absoluter Spitzentrainer. Also wie er da redet über, was die Mannschaft machen muss, wie man zusammenpressen muss, wie man Räume öffnet, etc., etc. Also der denkt und lebt Fußball schon seit immer wie ein Trainer, weil er schon auf dem Platz wie so ein Trainer war. Und das ist halt die große Hoffnung, dass er wirklich so ich meine, bei Barca, klar, du hoffst dir, dass du Pep 2.0 findest, ne? Also ein grandioses Mittelfeldhirn, das jetzt eben das auf der Trainerbank auch auf die Mannschaft transportieren kann. Und natürlich habe ich katarische Fußball jetzt nicht gesehen, also keine Ahnung, wie Al-Sadd da sich schlug grundsätzlich, aber die Ergebnisse und der Fußball sprachen für sich, was man so mitbekommen hat. Also unglaublich viele Titel gewonnen und die spielten wirklich tollen, fluiden Fußball. Also natürlich ist die Hoffnung enorm, weil er eben eine Ikone ist, aber eben weil er auch wirklich diesen Pep Tiki-Taka-Kroy-Fußball spielen lassen will, nachdem sich der Barcelonismo einfach sehnt. Und auch Koeman hat es immer mal wieder gesagt, aber gemacht hat das halt nicht. Und bei Xavi hoffst du halt nicht nur, dass er davon redet, sondern wirklich, dass die Mannschaft endlich wieder diesen Fußball spielt, wie man ihn von Barca kennt. Das ist so die große Hoffnung natürlich.
Ja, und manche bringen ja auch schon Vergleiche zu Guardiola, zu vielleicht auch einem Zidane, die einfach da was geschaffen haben. Aber dafür ist mir die aktuelle Mannschaft einfach noch nicht weit genug. So Guardiola und Zidane haben einfach schon sehr reife, sehr fast fertige Mannschaften übernommen und nur noch so diesen letzten Schliff, den letzten Schubs gegeben. Da, es bleibt für mich fast schon kamikaze-mäßig, was Xavi da versucht. Es kann natürlich Erfolg haben und je nachdem, wie viel Geduld man mit ihm hat, kann man auch die Saison so fast abhaken. Hauptsache irgendwie Champions League Qualifikation ins Achtelfinale werden sie schon auch kommen, nehme ich mal an. Und dann kann man im Sommer natürlich neu planen. Vielleicht sind dann die Zuschauer zurück, mehr Einnahmen und es ist vielleicht doch ein bisschen Platz für noch einen Transfer, aber das sehe ich jetzt auch noch nicht. Also bleibt spannend beim FC Barcelona, bin ich gespannt. So, hier ist jetzt letzte Minute schon in Sevilla. Betis Versuchsnummer, Tello, Freistoß, Fernschuss, aber der ging vorbei. Schon auch bezeichnend. Von den letzten, 6 Derbys jetzt inklusive heute, hat der FC Sevilla 5 gewonnen. Da gab es noch einen Unentschieden und Betis letzter Sieg war 2018. Da war Lopetegui noch nicht mal im Amt, der war dann noch bei Real. Also seit Lopetegui da ist, hat der FC immer meistens überzeugt. Und so wird es auch bleiben. So wird dann der FC Sevilla wieder in der Tabelle mit Real Madrid gleichziehen. 27 Punkte beide hinter Real Sociedad. Aber hier läuft jetzt noch Verlängerung.
Nachspielzeit, nicht Verlängerung. Verlängerung ist was anderes, Kollege. Hast du ja vorhin, schon falsch erzählt. Ja? Ich gucke auch gerade auf die Tabelle, weil du es erwähnt hast. Betis bleibt damit Fünfter, wenn ich das richtig sehe. Rayo Sechster, Osasuna Siebter, ist ja eh verrückt, ne? aber vorne Dreikampf um die Meisterschaft aktuell. Also Real Sociedad Erster mit 28 Punkten, Real Madrid Zweiter, 27, Sevilla auch geteilter Zweiter mit 27. Atletico hat mal wieder Federn gelassen, unerwartet, und ich glaube, das ist das nächste Spiel, über das wir sprechen können, denn was der FC Barcelona erlebt hat und durchleben musste, hat überraschenderweise auch Atletico Madrid erlebt, nämlich nach Führung auswärts in der Nachspielzeit oder Verlängerung, wie es Nils Kern nennt, das 3:3 kassieren. Richtig, richtig bitter in dem zweiten Partidasser dieses Wochenendes, ja, nämlich Wahnsinn. Valencia Atletico 3:3, und da war auch einiges los in dem Spiel. Also muss man sich wirklich mal nochmal angucken bei die Highlights.
Ja, ich muss mich vielleicht auch fast ein bisschen generell bei La Liga entschuldigen, oder wir haben ja zuletzt immer öfter mal gesagt, La Liga langweilig geworden, passiert nicht so viel, aber jetzt so die letzten Spiele heute oder jetzt an diesem Spieltag eben in Vigo, in Valencia, das war schon ziemlicher Wahnsinn. Dabei hatte auch der FC Valencia vor einer Woche oder so gegen Mallorca auch 2 Tore in der Nachspielzeit gemacht, da dann eben das 2:2 erzielt, das war schon der Wahnsinn, und jetzt eben kommen die da gegen Atletico noch so zurück und dann wieder die Art und Weise, also Hugo, du wird eingewechselt und dann schließt zweimal ab und macht beide Dinge rein. Das war irre. Ich glaube, Simeone hat in La Liga noch nie eine 2-Tore-Führung aus der Hand gegeben. Noch, das gab es nur einmal in der Copa, glaube ich, wo es am Ende dann 2:2 stand. Aber in der Liga ist das Simeone noch nie passiert.
Also bei Barca hat es mich überhaupt nicht überrascht, weil man kennt ja das fragile Barca, und wer das Spiel gesehen hat, gesehen, da liegen Tore in der Luft von Celta. Aber bei Atletico hat es mich überrascht, weil wenn Atletico mit 2 Toren führt, denkt man sich, ja, was soll denn da passieren? Plus, klar ist Valencia immer mal, ne, für verrückte Spiele im Mestalla gut, aber ja nicht bekannt unter Bordalas für Angriffsfußball oder grundsätzlich eher nicht so eine Mannschaft, wo du sagst, die drehen das jetzt noch gegen Atletico. Deswegen war das super überraschend, super bitter natürlich auch für Atleti, da in der, ich glaube, 96. Da die erneut Punkte liegen zu lassen, haben ja auch schon einige Mal gepatzt in La Liga.
Ja, von 12 Spieltagen nur 6 gewonnen.
Ja, nur die Hälfte der Spiele gewonnen. Zwar erst eine Niederlage, aber viel zu viele Unentschieden, 5 Stück.
Nicht meisterlich.
Ja, nee, bisher nicht meisterlich. Meisterlich war, aber übrigens waren 2 Tore. Das 1-0 von Suarez war absolut Killer wieder. Wirklich Killer. Ein Killer Nummer 9 Tor. Ballmitnahme vorlegen, eiskalter Abschluss. Und auch meisterlich war Griezmanns Tor. Durch einen wunderschönen Run, so ein bisschen Frankie de Jong mäßig. Nur, dass Griezmann den Ball mitten in den Winkel geschossen hat. Bei Frenkie fehlt ein paar Zentimeter. Also tolles Tor von Griezmann auch. Und dann buxieren sie irgendwie beim 3-1 mit Glück und Dusel den Ball über die Linie. Und dann denkst du, okay, das war's jetzt. Aber dann doch zweimal gepennt. Bitter.
Ja. Ich würde noch hinweisen auf Atleticos schwache Defensive. Die haben jetzt in jedem ihrer Auswärtsspiele, wettbewerbsübergreifend, auch in der Champions League, mindestens ein Gegentor kassiert. Jetzt eben wieder 3. Und das ist auch so ein bisschen der Unterschied zur Meistersaison in Liverpool. Felipe katastrophal natürlich. Heute eben Sabic da den großen Bock gemacht. Kam er zurück nach Verletzung, glaube ich, jetzt sein 4. Eigentor schon für Atletico. Der hat selbst nur 3-mal selbst getroffen. Ja, und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied zum FC Sevilla, die heute mal wieder zu 0. Jetzt war eben der Abpfiff hier in Benito Villamarín 2:0 gewonnen im Derby. FC Sevilla jetzt steht bei 21:7 Toren. Das ist schon eigentlich auch eine ganz ordentliche Bilanz nach 12 Spieltagen. Da so gesehen geteilter Platz 2 mit Real Madrid. Ansage im Titelkampf.
Und bei Atletico bist du es gar nicht gewohnt, dass sie schon 13 Gegentore haben in 12 Spielen. Also mehr Tore als Spiele. Ich weiß gar nicht, wann das zuletzt in der Liga war bei Atletico. Ich kann mich nicht erinnern. In den letzten 5 Jahren, dass das jemals so war. Normalerweise haben sie halb so viele Gegentore wie Spiele, ne? So. Also, ja, da ist das Problem, ist die Abwehr. Ganz eindeutig. Tore schießen sie mittlerweile genug. 21:12. Das ist der zweitbeste Wert La Ligas. Oder? Zweitbester tatsächlich, ja. Real hat die meisten. Nee, Barca hat auch. Nee, Barca hat nur 19, tatsächlich, ja. Zweitbester Wert. Also, ist jetzt nicht prickelnd, ne? Aber völlig ausreichend. Die Abwehr ist das Problem. Und da hau ich jetzt einfach mal einen Hot Take raus. Im Sommer muss da ein neuer Innenverteidiger her. Ich bin kein Savic-Fan. Mhm. Ich weiß, wir haben ihn letztes Jahr, meine ich, in die La Liga 11 der Saison gewählt. Oder zumindest ich in meine.
Ja, aber ihn und Hermoso, glaube ich, beide
sogar. Aber ich bin kein grundsätzlich... Also, sie hatten starke Werte und die Abwehr war super letztes Jahr. Aber ich finde, da muss ein neuer Innenverteidiger her im Sommer. Im Winter... Ja, wird es wahrscheinlich nicht passieren, aber spätestens ist ja auch schon ziemlich alt, der Kollege. Ne? Mhm. Da würde ich mir was wünschen bei Atleti, da muss was passieren. Da muss was passieren, weil das, ja, so geht es nicht. Weil Stürmer haben sie genug, vor allem Halbstürmer, die alle gut funktionieren. Da ist ja wurscht, ob du Correa oder Griezmann oder Felix einwechselst, aber hinten funktioniert aktuell einfach zu wenig.
Ja, ja. Glückwünsche gehen auch raus an den Jonas. Der hat bei unserem Kicktipp-Spiel hat er den Spieltag gewonnen, eben auch 2-0 bei El Gran Derby getippt, hat da mit 20 Punkten die meisten geholt an diesem Spieltag. Schon zweites Mal, dass der Spieltagssieger ist. Peter führt weiter mit 172. Du hast auch einen Platz gut gemacht, aber dich eben in den entscheidenden Partien bei Barca, beim Derby, bei Atletico vertippt. Die hatte ich richtig. Da lege ich noch ein bisschen vor dir, zum Glück mit 3 Punkten Vorsprung. Aber da, ja, lustig. Hatten auch nicht viele auf Barca. Ach doch, ein paar Unentschieden gab es ja schon. Tiki-Taka-Zuhörer wissen natürlich Bescheid. Auf das Unentschieden hatten da doch einige getippt.
Ja, gut, mein Tipp war ja eigentlich bis zur 95. richtig, ne? So gesehen. Also was willst du machen? Da haben einige
profitiert. Wie bei Atletico, ja.
Da haben einige profitiert von diesem späten Unentschieden, klar.
Ja, auch ein gutes Thema. Die späten Tore, also es ist irgendwie so ein bisschen der Trend in La Liga, aber wo ich mich vorhin ein bisschen entschuldigt habe bei La Liga, kann man vielleicht auch sagen, ja, aber es ist ja trotzdem ein Zeichen, späte Tore heißt, dass vielleicht davor nicht so viel passiert, dass viele Mannschaften trotzdem erstmal zufrieden mit dem Punkt sind und erst spät realisieren, oh, wir müssen ja jetzt doch noch und irgendwie am Anfang zu wenig investieren. Ja, die zweiten Halbzeiten gehen ab und speziell auch die Nachspielzeiten. Und wenn man da jetzt mal schaut, es gibt ja den Sam auf Twitter, das war der mir die Rayo-Tickets besorgt hatte. Der hat da so einen kleinen Thread und eben zusammengelistet, dass es jetzt von diesen 125 Spielen, die es schon gab in der Liga, da waren es 36 Spiele, wo es dann Tore in der Nachspielzeit gab. Jetzt habe ich es richtig gesagt.
Nee, hast du nicht. Und ab der 85.
Aber der 85.
Ja, ja, gut, ja, okay. Ja. Nicht ab der 90. Ja. Tore, sondern späte, also man muss dazu sagen, entscheidende Tore, also ergebnisentscheidende Tore nach der 85. Sprich Tore, die zum Ausgleich führten oder eben zu einem Siegtreffer. Jetzt allein an dem Spieltag, also wir hatten Atletico erwähnt im Mestalla, wir hatten Barça im Balaidos erwähnt und auch bei Alaves gegen Levante gab es ein Siegtor für Alaves zum 2-1 in der 92. Und bei Mallorca gegen Elche fiel Mallorcas Ausgleichstor zum 2-2 in der 96. Minute. Also absoluter Wahnsinn in La Liga, späte Tore, Wahnsinn, Drama, Nachspielzeit, Craziness. La Liga an diesem Wochenende verrückt und auch grundsätzlich diese vielen Tore. Also ich würde da gerne die Statistiken aus den anderen Ländern sehen, also aus den anderen Ligen, aus den großen, Deutschland, England und so. Das ist schon krass. 36 entscheidende Tore nach der Minute 85 und später. Das erscheint mir schon viel.
Aber jetzt weiß ich nicht, sind es 36 Tore oder sind es 36 Partien, diese entscheidenden Tore gefallen sind? Das wären ja dann egal. Wir hatten ja auch noch, wenn wir uns dran erinnern, letztens hat ja auch der Muniain-Freistoß gegen Real Sociedad kam ja auch in der Nachspielzeit 1-1. Wir haben das 2-2 von Mallorca von Valencia gegen Mallorca angesprochen, wo Guedes spät noch getroffen hat und Gaia eben in der 98. glaube ich. Ist schon verrückt. Aber was meinst du denn, Quizfrage, wenn man jetzt abzieht, die meisten Punkte, die man sich holt in der Nachspielzeit, aber manchmal trifft ja auch der Gegner, sodass da der Punkteschnitt vielleicht ein bisschen runtergeht. Welche Mannschaften hat denn am meisten profitiert? Und welche Mannschaften am wenigsten jetzt Punkte gut gemacht oder verloren in der Nachspielzeit?
Welche Mannschaft hat am meisten profitiert von späten Toren?
Der Saldo, wer hat den besten Saldo und wer hat den schwächsten Saldo?
Normalerweise würde ich immer Real Madrid tippen, aber ich glaube, die waren es nicht. Die waren es letztes Jahr wahrscheinlich. Also, da fielen einige späte. Aber in diesem Jahr, da muss ich mal auf die Tabelle linsen. Wer springt mir denn da so ins Auge? Boah, das ist jetzt...
Kann man es ein bisschen erahnen vielleicht.
Kann man es erahnen, echt? Ich sag jetzt einfach mal Valencia, weil die ja jetzt betroffen waren und weil du sie vorhin erwähnt hast. Und weil
deren Saldo liegt bei +3, aber es gibt eine Mannschaft, die hat noch einen besseren Saldo. Also +3 Punkte gut gemacht in der Nachspielzeit. Auch mal für welche verloren, aber eben insgesamt +3 gut gemacht.
Sevilla.
Nee, die sind irgendwo im Mittelfeld. Celta hat auch plus 3, aber es ist eine Mannschaft, die auch mit Osasuna plus 5 Punkte gut gemacht. Ja, okay. Deswegen, die haben irgendwie, geben nicht auf und setzen nach. Ja, und eine Mannschaft, die unten drin steckt, die den schlechtesten Saldo hat, das ist Levante mit minus 5 Punkten. So, wenn man die ganzen Tore abzieht in der Nachspielzeit. Ohne Nachspielzeit wäre Levante ein bisschen weiter oben. Also ja, da Kurioses aus La Liga. Mallorca war ja witzig. Bei Alaves eben José Lu, der Doppelpack. Erst Elfmeter gemacht, wie war das an den Innenpfosten? Und dann eben noch starker Kopfball in der Schlussphase in den Winkel.
Und Depay klettert jetzt, ne? Ich meine, 4 Spiele ungeschlagen. Barca ja das Unentschieden abgetrotzt, davor 2 Spiele gewonnen und jetzt wieder gewonnen gegen Levante. Dieses vermeintliche 6-Punkte-Spiel waren ja, Levante hätte ja richtig aufholen können und jetzt mit 4 Siegen zuletzt, also insgesamt 4 Siege schon für Alavés, die sind jetzt mächtig da unten rausgeklettert. Schön, zwar nur 2 Punkte auf Elche Vorsprung, aber für Levante und Getafe wird es ein bisschen enger. Die haben schon ein kleines Polster, hätte ich fast gesagt. Polster ist ja positiv. Also 5 Punkte Rückstand auf Granada, das ist schon was. Also da vor allem Levante noch sieglos und schon Trainer gewechselt. Eieiei, ne?
Ja, ich glaube jetzt 20 Spieltage saisonübergreifend haben die nicht mehr gewonnen in La Liga. Ja, und jetzt unter dem neuen Trainer sind es aber, meine ich, auch schon 4 oder sogar 5 Partien. Getafe ähnlich, einmal haben sie gewonnen, aber jetzt gegen Villarreal, da war nicht viel drin, da hat Trigueros früh getroffen. Und weil wir das ja in der letzten Folge hatten, von wegen, oh, da könnte was passieren mit Newcastle. Emery hat ja auch das Interesse bestätigt, hat aber selbst gedacht, es gab noch kein Angebot, aber es braucht ja keins kommen. Hat dann selbst auf Social Media, getweetet, von wegen, er will bleiben und würde ein Angebot ablehnen und jetzt wird dann auch keins mehr kommen. Also Emery bleibt beim FC Villarreal, dadurch jetzt dann auch mal wieder gewonnen, ist ja auch noch nicht so oft passiert in der Liga, 3. Saisonsieg erst, jetzt sind sie auf Platz 12, also da noch viel Luft nach oben, aber Getafe musste natürlich schlagen, die jetzt eben weiter mit 6 Punkten letzter, auch Levante nur 6 Punkte. Das ist schon traurig, aber nicht so traurig wie das Kleeblatt, 1 Punkt heute wieder Frankfurt, naja. Haben wir noch was aus La Liga? Ich schau hier. Real Sociedad hat man auch. Ja, die sind auch ziemlich gut drauf. Die haben nur ihren ersten Spieltag gegen Barcelona verloren. Danach wettbewerbsübergreifend 16 Partien nicht verloren. 9 Siege, 7 Unentschieden. Da läuft's gut. Das gab's zuletzt 2002, glaube ich. Also Real Sociedad richtig gut drauf. Wir warten ja eigentlich nur auf den berühmten Einbruch, was wir immer sagen. Wir glauben nicht, dass sie das Tempo, die Belastung aushalten. Dafür ist der Kader ein bisschen zu klein. Viele Verletzte und viele Jugendspieler müssen aushelfen. Aber irgendwie, sie halten sich oben, die Basken. Also.
Es ist ja erst November. Es ist ja erst Anfang November. Wir gucken mal einen Monat weiter. Dann ist Dezember und dann gucken wir mal, was im Dezember abgeht. Ja. Und dann gucken wir mal, wie man ins neue Jahr kommt. Und dann ist immer noch erst Januar. Und dann wird es irgendwann Februar. Und dann können wir ja mal gucken, wo sie dann ungefähr stehen. Ob sie dann immer noch Erster, Zweiter, Dritter sind oder... Daher Early Days. Aber nach wie vor Hut ab. Jetzt in Osasuna gewonnen oder in Pamplona bei Osasuna gewonnen. Musste auch erstmal schaffen. Die sind ja richtig unbequem. Die Rojillos diese Saison. Die musste auch erstmal schaffen. Wobei zu Hause sind sie ja nicht so gut. Ne? Die sind ja vor allem auswärts gemacht. Mit 4 Siegen in der Fremde und einem Unentschieden. Das ist eine Niederlage zu Hause. Kurioserweise, denn da sind ja auch die Fans so heißblütig. Kurioserweise zu Hause nicht ganz so gut. Auch erstmal 2-0 gewinnen. Haben sie gemacht. Pflicht erfüllt. Ich glaube, überragend prickelnd war es nicht, aber interessiert ja keinen. Ne? 2-0 Pflichtsieg. Genau. Here we go.
So ist es. Wir haben jetzt erstmal wieder Länderspielpause, die letzte bis Mitte März, meine ich. Erst da geht's dann wieder weiter, also danach läuft La Liga durch. Da geht's dann weiter am 19. November, Levante gegen Athletic. Dann am 20. November treffen Sevilla und Alaves aufeinander. Atletico empfängt Osasuna, die auswärtsstärkste Mannschaft. Barcelona, Derby gegen Espanyol, erstes Spiel unter Xavi am 20. November. Da an dem Sonntag danach ist Real Madrid bei Granada und Real Sociedad empfängt Valencia, also haben wir auch ein paar schicke Spielchen. Morgen eben 13 Uhr, du hast irgendwas gesagt, Barca-Welt oder so heißen die, wo man das alles verfolgen kann.
Ja, genau, 13 Uhr. So ungefähr. Okay, apropos Derby, ich muss mal gucken, ob ich mal wieder einen Trip nach Barcelona mache. Ob ich es schaffe, zum Derby zum Spiel zu fahren.
Du musst aber auch so coole Aufnahmen machen wie ich aus den Stadien.
Vor allem muss ich den Tiki-Taka-Aufkleber mitnehmen und hier mal ein bisschen, mal anbringen im Camp Nou. Weil die letzten Mal habe ich es ja immer vergessen.
Wird doch bald abgerissen.
Ja, nein, abgerissen wird das nicht. Ja. Ab, ja, ja. Ja, also mal gucken. Wie gesagt, neue Hoffnungsschimmer am Horizont. Schavi, der Heilsbringer. Wenn es dann sogar mich mal wieder womöglich ins Camp Nou oder zum FC Barcelona zieht, dann ist das ja schon Beweis genug, ne?
Okay. Da sind wir doch mal gespannt, was da gibt. Ich glaube, danach wäre ja Benfica, kannst du dann auch gleich mitnehmen. Also, ja, wird auch mal Zeit. Dann muss ich nicht ständig hier von Fußballstadion zu Fußballstadion pilgern. Das ist ja auch anstrengend und immer Fotos machen und aufnehmen.
Ja, furchtbar, ne? Ja, was man dich zwingt.
Furchtbar, ja. Also, aber gut, jetzt geht's ja die nächsten Tage wieder zurück und dann ist ja Länderspielpause. Ja, also war eine schöne Folge. Wir haben über Xavi-Comeback geredet, das Alcorconazo-Flashbacks gab's, Last-Second-Drama in La Liga generell. Was hast du noch?
Ich habe vor allem noch zwei Hinweise, die du verschwitzt hast, mein Lieber, hättest. Erstens der Hinweis natürlich grundsätzlich, ihr könnt uns auf patreon.com/tiki-taka-podcast supporten, ihr könnt Tassen abstauben, klickt euch da mal rein, schaut mal, was es da so gibt an Tiers, Discord-Channel könnt ihr, unser Kommunikationstool, unser Forum, Community-Tool sozusagen, da könnt ihr mitwirken. Also patreon.com/tiki-taka-podcast ist der eine Hinweis. Und der zweite Hinweis ist, wir wollten in dieser Länderspielpause mal wieder eine Patreon-Sonderfolge, eine Q&A-Fragenfolge aufnehmen. Hast du natürlich schon wieder verschwitzt, ne? Vergessen.
Ja, das ist ja noch
ein
paar Tage hin.
Ja, okay. Ja, also hiermit der Hinweis an alle Patreons, denn das ist ja wie gesagt Patreon-exklusiv, diese Folge. Schickt uns Fragen, werdet Patreon. Und wenn ihr da schon seid, schickt uns Fragen. Könnt ihr per Patreon über Direktnachricht machen, beispielsweise, oder Discord würde ja auch gehen.
Ja, oder die Reyes, die meine Nummer haben, mir wieder eine Voicemail. Also lieber so zeitlose, generelle Fragen, aber wenn es was Aktuelles ist, nehmen wir das natürlich auch sehr gerne auf. Die aktuellen Fragen sollen ja eher so für die normalen Folgen sein. Aber ja, da schauen wir nochmal, was wir da für einen Termin finden. Und ich muss ja dann auch bald wieder nach Hamburg und bla. Stress pur, sage ich dir. Mein Gott.
Quetsch mal dazwischen. Wie gesagt, Patreon-Sonderfolge für alle für alle Supporter gibt's. Wird noch announced auf Social Media, wann genau die Folge kommt, aber ihr wisst ja schon mal Bescheid. Fragen stellen, Patreon werden und dann bekommt ihr diese Bonusfolge serviert.
So ist es.
So ist es.
That's it. Gut, dann haben wir jetzt wirklich es geschafft. Dann mal dir buenas noches, es ist ja hier Sonntagabend nach El Gran Derby, euch einen guten Start in eine neue Woche, ihr werdet es vermutlich Montag früh gleich zum Croissant und dem kleinen Kaffee anhören, Tiki-Taka Folge 113 schon zum 13. Spieltag passenderweise, also schön, dass ihr dabei wart, danke für euren Support und dann bis bald wieder, hasta la próxima, ciao.
Servus.